Hallo und herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen. Heute melden wir uns wieder aus dem Studio Der Kommt, der Core Facility Medientechnik Medizin Tübingen. Wir sind
Dr. Simone Behrens
und Dr. Lydia Kogler vom Standort Tübingen und moderieren heute als Early Career Scientists, also ECS, den Podcast Inside DZPG Mind Matters. Wir interviewen für Sie und euch interessante ECS aus allen Standorten zu sich und ihrem beruflichen Engagement und auch zu ihrer DZPG-Forschung. Hierfür haben wir heute wieder Dr. Karin Neukel vom DZPG-Standort Mannheim-Heidelberg-Ulm bei uns. Heute ist der 15. Mai 2026 und wir sprechen heute mit Corinne über ihre Forschung und ihre DZPG-Förderung. Hallo Corinne.
Hallo, ganz vielen Dank von meiner Seite für die Einladung. Freue mich sehr.
Ich stelle dich jetzt auch noch mal kurz vor. Wir kennen dich schon aus der letzten Folge, da kann man natürlich auch gerne reinhören. Corinne ist Wissenschaftlerin und auch approbierte Psychotherapeutin in Heidelberg. Sie forscht aktuell als Postdoc zu Mechanismen, die soziale Schwierigkeiten bei psychischen Störungen zugrunde liegen. Sie ist Expertin für die Borderline-Persönlichkeitsstörung und verbindet hierbei ihre neurowissenschaftliche und psychotherapeutische Expertise. Sie erforscht zudem den Zusammenhang von belastenden frühkindlichen Erfahrungen und deren Auswirkungen auf die spätere Interaktion zwischen Mutter und Kind. Corinne beschäftigt sich auch damit, wie Psychotherapie diese Schwierigkeiten effektiv lindern kann. Und gleichzeitig leitet sie seit 2020 die Spezialambulanz für Menschen mit Persönlichkeits- und Traumafolgestörungen. Karin hat im Laufe ihrer wissenschaftlichen Karriere schon zahlreiche Drittmittelprojekte eingeworben. Das DZPG hat sie dabei unter anderem bei der Vorbereitung eines Projektes zur Borderline-Persönlichkeitsstörung unterstützt. Kannst du uns vielleicht ein bisschen was über dieses Projekt und auch über die Vorbereitungsphase erzählen?
Ja, sehr gerne. Das ist ein Projekt, was sich beschäftigt mit Ärgerrumination. Ärgerrumination ist so ein unproduktives Nachdenken über ärgerliche Situationen, also dass man an denen noch so hängen bleibt und immer weiter drüber nachgrübelt. Und es ist so eine Hypothese, dass das ein Mechanismus sein könnte, der zu aggressivem Verhalten auch führen kann bei Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. Und das schauen wir uns in einer DFG-geförderten Studie an, sowohl auf neuronaler Ebene, im MRT-Scanner, also was passiert im Gehirn, wenn man ärgerlich wird und wenn man dann irgendwie noch so weiter darüber nachdenkt, ruminiert. Und KollegInnen in München und Würzburg, die haben noch einen Schwerpunkt auch, sich das im Alltag anzuschauen mit EMA und Mobile Sensing. Also wir gucken uns das wirklich multimethodisch an in dieser Stichprobe.
EMA und Mobile Sensing, das hatten wir auch schon mit Johannes Wolf. Noch zur kurzen Erklärung, EMA ist im Alltag so eine Art digitales Tagebuch, richtig, wo man bestimmte Dinge erfasst. Und Mobile Sensing würde dann spezifischer wahrscheinlich Daten, wo die Personen unterwegs sind, wie viele Schritte sie gehen vielleicht, je nachdem, was man mit erfasst, ne, bei so Datenerhebung beinhalten.
Genau. Genau, also EMA sind immer aktive Abfragen so im Alltag, wo man selber einen kurzen Fragebogen, ein paar Fragen beantwortet als Teilnehmer. Und Mobile Sensing, das sind eher passive Daten, genau wie du gesagt hast, wo man ist oder sowas.
Du hast in diesem Projekt ja auch mit Erfahrungsexpertinnen zusammengearbeitet oder vielleicht macht ihr es auch immer noch. Willst du dazu kurz was sagen, wie diese Zusammenarbeit zustande kam oder wie man sich das konkret vorstellen kann?
Also wie das zustande kam, ist, dass ich gesagt habe, da kommt eben auch so meine klinische Seite wieder rein, dass ich gesagt habe, wenn wir jetzt im MRT-Scanner Ärger auslösen wollen, wie macht man das? Daher nutzen wir so Skripte, die eingesprochen werden und die sich die Leute dann anhören. Also es sind keine individualisierten Skripte, aber, und das war uns ganz wichtig, das sollten natürlich jetzt schon Situationen sein, Skripte von Situationen, die für PatientInnen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung eine Relevanz haben. Also jetzt nicht was, was ich mir ausdenke, irgendwie, okay, was könnte einen denn ärgern im Alltag, sondern das sollte schon dann eben diese Alltagsrelevanz für die Betroffenen haben. Und so kam das zustande, dass ich sage, wir müssen da ErfahrungsexpertInnen dazu holen. Und genau, da hat mich das DZPG bei unterstützt, dass ich das noch machen konnte, bevor dieses DFG-Projekt losgegangen ist. Und da haben wir eben mit PatientInnen, die hier aktuell in Behandlung waren, wirklich kurze Interviews geführt und die gefragt, was macht sie im Alltag ärgerlich? und wie fühlt sich das dann an? Und da sind eben dann so ein paar standardisierte Skripte draus geworden, die dann von Schauspielern eingesprochen wurden und die jetzt in der aktuell laufenden Studie auch verwendet werden.
Das heißt, die Probandinnen, Patientinnen hören dann im FMRT-Scanner oder im MR-Scanner diese Nachrichten der Schauspieler und reagieren dann tatsächlich verärgert im Scanner.
Genau, also das noch ganz sicher kann ich es nicht sagen.
Dass also das ja, gut, ist es noch umlaufen, verstehe. Okay.
Ja. Aber das ist das Ziel. Ja. Und sowas Ähnliches ist vorher auch schon mal gemacht worden. Also dass das funktioniert, dass solche Skripte Ärger auslösen, das weiß ich, genau. Und jetzt haben wir eben noch diese zusätzlichen Skripte, die eben auch nochmal spezifisch sind, genau. Und das sind immer so interaktionelle Situationen. Also da geht es nicht drum, oh, ich habe den Bus verpasst oder so, sondern ganz viele Situationen im Freundeskreis oder mit der Arbeit. So ein wiederkehrendes Thema, was in den Interviews da kam, war, ich werde gar nicht gewertschätzt, meine Arbeit wird abgewertet. Aber auch nicht nur für die eigene Person, sondern eine Situation, die uns beschrieben wurde, die wir auch aufgenommen haben, war, da wird über eine andere Person gelästert, die nicht dabei ist. Und das findet man ganz unfair und ärgert sich darüber. Und die hört man dann, die sind eben standardisierte Skripte und man wird aber instruiert, sich das so vorzustellen, als würde einem das selber gerade passieren, als würde man das gerade erleben. Ist also auch in der Ich-Form eingesprochen. Und die hört man dann über so Kopfhörer, während man im MRT-Scanner liegt und stellt sich das dann vor.
Und gebt ihr auch Tipps dann, wie man das regulieren kann, die Ärgerrumination oder das Grübeln über ärgerliche Situationen?
Das ist ja genau so die experimentelle Seite ist dann, dass wir, nachdem dieses Skript gelesen wurde, den Ärger induzieren sollte, dass wir dann ja experimentell quasi variieren, was dann als nächstes gemacht wird. Das heißt, wir geben dann Prompts auch wieder über so einen Bildschirm für Ärgerrumination, also dass man nochmal über das nachdenken soll, wie unfair das war und so und wie man sich geärgert hat. Oder wir geben Prompts für so eine Ablenkung, also da wirklich sowas überhaupt nichts damit zu tun hat, sich nochmal vorstellen, wie der Supermarkt um die Ecke eingerichtet ist oder sowas.
Ich glaube, ich habe Ideen, was die Hypothese ist, was den Ärger verstärkt oder auch nicht. Also ich glaube wahrscheinlich, alltagshilfreich ist wahrscheinlich eher, sich auf den Supermarkt zu fokussieren und möglichst schnell einen Haken dran zu setzen. Das wäre eure Hypothese dann, oder?
Genau, beziehungsweise die Hypothese ist vor allem auf diese Ärgerrumination bezogen. Das ist jetzt im MRT natürlich verkürzt, aber auch gerade im Alltag, dass wenn man sich ärgert und dann da immer weiter drüber ruminiert, dass der Ärger einfach immer stärker wird und gleichzeitig so Kontrollfunktionen eher abnehmen und dass das dann dazu führen kann, dass man aggressives Verhalten zeigt. So dass der sich immer weiter aufbaut und es dann wirklich wie so ein Abbau dieses Ärgers ist dann aggressives Verhalten. Mhm. Und da sind wir gespannt, ob wir das auch neuronal sehen können, ob es da eine Erklärung für gibt.
Ja, das glaube ich. Da freue ich mich schon auf die Daten, auf die Ergebnisse. Wenn du in 2 Jahren auf dieses Projekt zurückschaust, woran würdest du denn den Erfolg des Projektes festmachen können?
In 2 Jahren sind wir durch mit der Rekrutierung. Das wäre auf jeden Fall schon natürlich der erste Erfolg, den wahrscheinlich jeder, der so Studien schon gemacht hat, nachvollziehen kann. Und jetzt aber ein bisschen größer und weiter gedacht, was mir so eigentlich wichtig ist, ist, dass wir wirklich in dieser, dass ja eigentlich Grundlagenforschung ist, dass wir eben was rausfinden zu Ärgerrumination und wie die dazu beiträgt, dass es zu aggressivem Verhalten kommt und dass wir daraus Schlüsse ziehen können, wie man Betroffene unterstützen kann. Also wie kann man mit Ärgerrumination umgehen? Wie kann man das in Interventionen einbauen? Wie kann man auch im Alltag unterstützen? Vielleicht, wenn eine Person in eine brenzlige Situation kommt, so, oder merkt, ich denke immer viel, ich denke immer noch darüber nach, was mich da so dran geärgert hat. Also wie kann man da mit Interventionen auch reingehen? Das ist natürlich das übergeordnete Ziel dieses Projekts. Wenn wir das schaffen und da in 2 Jahren Erkenntnisse haben und wirklich auch was ableiten können, dann bin ich richtig froh. Mhm.
Hört sich super sinnvoll an, oder? Mhm. Weil gerade diese sozialen Konflikte sind sehr häufig transdiagnostisch in Patientengruppen die wesentlichen Auffälligkeiten, ne? Oder? Also
absolut. Und wenn man in die Literatur geht, auch sieht, sind das häufig Schwierigkeiten, die sehr, sehr lang anhaltend sind. Also während man zum Beispiel eine Stimmungsverbesserung schon sieht, ist das aber was, gerade diese sozialen Schwierigkeiten in Interaktionen, das sind häufig Dinge, die einfach länger bleiben, leider. Ja.
Ich muss tatsächlich die ganze Zeit ein bisschen schmunzeln, wenn ihr immer von PatientInnengruppen berichtet. Ich habe auch eine Weile soziales Kompetenztraining auch mal unterrichtet sogar. Und ich habe selten was unterrichtet, wo es allen so leicht fiel, quasi im Sinne der Selbsterfahrung, das mit eigenen Situationen zu unterfüttern. Also ich glaube, man kann den Kreis größer ziehen. Das ist so ein Kontinuum. Wir finden es in wahnsinnig vielen PatientInnengruppen, aber bei den ganzen anderen Menschen taucht es einfach nicht im Behandlungskontext auf, weil die da nicht sind. Aber ich glaube, es ist eigentlich was wahrscheinlich fast alle Menschen irgendwie kennen in der einen oder anderen Ausprägung.
Ja, das glaube ich auch. Und du hast was ganz, ganz Wichtiges angesprochen, nämlich dieses Kontinuum, also dieses Dimensionale, dass es einfach unterschiedliche Ausprägungen gibt. Das ist mir auch noch so ein weiteres Anliegen, auch in der Forschung, wirklich da auch diese transdiagnostischen Mechanismen anzuschauen und eben dieses dimensionale Kontinuum anzuschauen. Da gibt's ja eben bei den Persönlichkeitsstörungen wird das ja auch im ICD-11 und dem alternativen Modell der DSM-5 bewegen wir uns ja auch hin und wirklich weg von diesen Kategorialdiagnosen. Und ich finde das total sinnvoll, weil man wirklich Funktionsbeeinträchtigungen auf einem Kontinuum beschreiben kann und auch Traits beschreiben kann. Und natürlich hat jeder Mensch eine Persönlichkeit und eine Ausprägung auf einem Trait. Ja, und wann wird das eine Störung? Wenn mir das Schwierigkeiten macht im Alltag, wenn es zu Funktionseinschränkungen führt oder zu Leid.
Kurze Erklärung, das ICD-11 ist das Diagnostikmanual, das in den nächsten Jahren auch in deutscher Version vorliegen wird und soll und dann die aktuelle Diagnostik mit dem ICD-10 ersetzen soll.
Corinne, du hast ja eben schon erzählt, wie schwierig das eigentlich war, diese theoretischen Paradigmen dann in das MRT reinzubekommen, was ja eine recht künstliche Situation ist. Man liegt irgendwie still, es rattert irre laut, man darf sich nicht bewegen und trotzdem soll man möglichst authentisch und normal reagieren. Würdest du sagen, das war schon das Haupthindernis im Projekt? Das habt ihr jetzt Gott sei Dank gelöst und ab jetzt wird's laufen? Oder gibt es andere Hürden oder Schwierigkeiten, die dann noch lauern und für die man gute Lösungen finden muss?
Ich fange mit einem allgemeineren Part der Antwort an, weil ich finde, du hast da was ganz Wichtiges gesagt. Ja, genau. Also das in die experimentellen Paradigmen zu bringen, ist gar nicht so leicht. Und gerade im MRT, ich interessiere mich für soziale Interaktionen, für soziale Dysfunktionen. Da gehören ja eigentlich meistens so zwei Menschen dazu und das geht ja im MRT. Naja gut, man kann Hyperscanning machen, aber wenn man sich wirklich so das experimentell anschauen will, hat man halt eine Person, die da alleine im Scanner liegt. Ich habe ja auch versucht, die Eltern-Kind-Interaktion da reinzubringen zum Beispiel. Also das ist eine riesige Herausforderung und wahrscheinlich können wir uns immer nur annähern und halt versuchen, so ökologisch valide zu sein, wie nur irgend möglich. Ansonsten Herausforderungen. Projekt aktuell, Klopf auf Holz, läuft es echt ganz gut. Und habe ich jetzt keine größeren Befürchtungen, was noch so auftreten kann gerade.
Und hast du den Eindruck, dass dieses Zusammenarbeiten mit den ErfahrungsexpertInnen an dieser Stelle vielleicht tatsächlich auch der Schlüssel zur Lösung ist?
Auf jeden Fall ein Teil, ganz wichtig. Also man muss sich das auf Experimentebene überlegen und eben dann diese Situationen da reinzubringen, die im Alltag von den PatientInnen, ErfahrungsexpertInnen eine Rolle spielen. Das ist schon mit ein Schlüssel. Sonst sind wir einfach total weit weg von, was passiert denn eigentlich und was ist relevant.
Absolut. Ich erkläre noch mal kurz Hyperscanning. Das bedeutet dass man zwei MR-Scanner hat und zwei Personen in zwei getrennten MR-Scanner gleichzeitig in einem Paradigma aufnimmt, oder?
Genau.
Okay, ja.
Es ist ja eine relativ neue Entwicklung, dass wir die Betroffenen, denen so ausgiebig unsere wissenschaftlichen Überlegungen auch erklären und Meinungen einholen. Also wie ist deine Erfahrung damit? Ist das im Wesentlichen mühselig? Ist das im Wesentlichen gewinnbringend? Ist es von allem ein bisschen was? Wie schätzt du diesen Prozess ein? Würdest du das gerne mehr sehen in der MRT-Forschung? Oder glaubst du, es ist hilfreicher, das wirklich relativ punktuell zu nutzen?
Also Stand jetzt finde ich es mit meinen Erfahrungen wirklich wahnsinnig hilfreich und wichtig und auch ja so von so einer persönlichen Einstellung und wie ich mich damit fühle, ist es schon irgendwie ein besseres Gefühl, nicht über jemanden, sondern mit jemandem zu forschen. Das ist, finde ich, total wichtig. Und verschiedene Expertisen einzubringen. Also ich bringe die Expertise ein, wie kann ein experimentelles Paradigma aussehen, was kann im MRT-Scanner funktionieren. Da muss man ja gucken, was man kontrastieren kann zum Beispiel. Also sowas, das ist natürlich meine Expertise. Aber dann habe ich vielleicht eine Idee, wie man so ein Experiment gut aufbauen könnte. Und wenn ich dann das jemand, der betroffen ist von der Erkrankung, zeige und der sagt, ja, aber hey, das hat ja jetzt wirklich gar nichts mehr damit zu tun, was eigentlich so meine Schwierigkeit ist, dann muss ich nochmal neu überlegen. Also da diese Expertisen zusammenzubringen, das finde ich schon eine wahnsinnig sinnvolle Sache. Absolut. Mühselig fand ich es bis dato noch nicht, habt aber ja die Erfahrung auch wirklich in jetzt kleineren Projekten erst und nicht in wirklich sehr großen, groß aufgezogenen Studien. Vielleicht ist das da nochmal anders, könnte ich mir schon vorstellen, weil da ja sowieso noch mehr Meinungen dann zusammenkommen und natürlich immer noch eine Person mehr und noch eine Meinung mehr und noch eine Anmerkung mehr. Oh, das kann schon auch anstrengend sein. Ne?
Jetzt hattest du vorher schon erwähnt, die Mutter-Kind-Interaktion im FMRT-Scanner, ne? Und dass das auch eine Herausforderung ist natürlich, die da hineinzubringen. Jetzt werdet ihr ab Oktober, wenn ich mich recht erinnere, gefördert über das DZPG auch standortübergreifend für ein Projekt zu dem Thema. Stimmt's? Möchtest du uns da was dazu erzählen?
Richtig, sehr gerne. Also das ist ein Projekt in dieser Visions-Förderlinie, wo wir uns nochmal ganz spezifisch anschauen wollen, das auch aus so eigenen Vorarbeiten erwachsen, wie sich Stress auf elterliche Mentalisierung auswirken kann. Vielleicht sage ich kurz ein bisschen was zur Mentalisierung. Ich habe auch einem Patienten letztens davon erzählt und der meinte dann zu mir, das klingt ja schon so ein bisschen esoterisch, was ist denn das überhaupt? Mentalisierung ist ja eigentlich was, was wir alle im Alltag ständig machen, nämlich über mentale Zustände von einem selbst und von anderen nachzudenken oder diese in Entscheidungen einzubeziehen. Mentale Zustände sind Gefühle, Gedanken, aber auch Wünsche, Intentionen, wirklich all diese Dimensionen. Und Mentalisierung ist also, wenn man so will, so ein bisschen so ein, auf Englisch so ein Umbrella-Term, wo ganz viele Aspekte sozialer Kognition auch darunter fallen, wie Empathie, Theory of Mind, Perspektivübernahme. Und bezieht sich aber eben nicht nur darauf, okay, wahrzunehmen, was in der anderen Person losgeht, ist, sondern auch in einem selber. In dem Projekt jetzt ganz spezifisch schauen wir uns die elterliche Mentalisierungskapazität an. Das heißt, wie gut gelingt es einem Elternteil, die mentalen Zustände des eigenen Kindes zu verstehen und zu reflektieren. Und theoretisch gibt's da Ideen, dass gerade wenn man unter großem Stress steht, unter großem Arousal, dass eben das so kippt und Mentalisierung nicht mehr gut funktioniert. Empirisch wissen wir dazu noch ziemlich wenig und deswegen haben wir diese Studie jetzt gestartet. Also wir wollen uns zum einen anschauen, wie wirkt sich akuter Stress auf diese elterliche Mentalisierung aus in Eltern mit einer psychischen Erkrankung. Wir schließen hier Eltern mit einer Angsterkrankung und der depressiven Erkrankung ein. Und wir gucken uns auch die Auswirkungen von chronischem Stress an auf diese elterliche Mentalisierung.
Was ist hier chronischer Stress zum Beispiel? Was berücksichtigt ihr?
Wir operationalisieren das über H-Cortisol.
Ah, also Langzeitstress überhebt ihr dann, oder chronischen Stress erhebt ihr über H-Cortisol. Das heißt, wie viel sich vom Hormon, das nach stressreichen Ereignissen ausgeschüttet wird im Körper, im H sich ansammelt. Und die Mutter-Kind-Interaktion, wie bringt ihr das dann in den MR-Scanner?
Mhm. Also hier bringen wir nicht spezifisch die Interaktion in den Scanner, sondern wollen diese elterliche Mentalisierungsfähigkeit in den Scanner bringen. Wir schließen hier auch Mütter und Väter ein tatsächlich, nicht nur die Mütter.
Sehr wichtig, ja.
Das ist auch eine wichtige Weiterentwicklung in dem Feld, wenn man so guckt, über Jahre und Jahre wurden immer nur Mütter untersucht und jetzt langsam fängt es an, dass man auch die Väter einschließt und die ja auch eine Beziehung zum Kind haben. Ne? Genau. Was ich hier machen will, ist diese elterliche Mentalisierungsfähigkeit erfassen. Und wenn man sich so bestehende Empathie oder vor allem auch Theory of Mind Paradigmen für den MRT-Scanner oder überhaupt experimentelle Paradigmen anschaut, da gibt es einiges, die auch immer wieder so ein bisschen andere Subkomponenten erfassen. Was die aber alle eint, ist, dass das entweder sehr abstrakte Stimuli sind, so irgendwelche Comics zum Beispiel oder sowas, oder Erwachsenen-Stimuli zeigen, also Erwachsenenbilder, Gesichter von Erwachsenen, sowas. Und das ist ja wirklich dann schon echt weit weg von elterlicher Mentalisierung. Und da haben wir hier ein neues Paradigma entwickelt, was eben Stimuli von Kindern zeigt. Genau, das sind so Schwarz-Weiß-Zeichnungen von Kindern in unterschiedlichen Situationen. ohne das Gesicht zu zeigen. Also dass nicht einfach eine Emotionserkennung stattfindet, sondern dass man schon überlegt, okay, was geht denn in dem Kind in dem Moment vor? Und so nähern wir uns der elterlichen Mentalisierung. Da sind wir noch nicht bei ganz spezifisch für das eigene Kind, aber wir sind für diesen Elternbereich definitiv ökologisch valider als so ein Paradigma zum Nutzen, wo es eigentlich nur um Erwachsene wieder geht. Weil in so ein Kind geht vielleicht schon noch ein kleines bisschen was anderes vor manchmal.
Und es sind alles Eltern, die teilnehmen, oder sind es auch Personen ohne Kinder?
Hier haben wir nur Eltern drin. Das ist so eine Pilotstudie erstmal, um zu schauen, okay, sehen wir denn eine Auswirkung von Stress? Wie gesagt, da gibt's wirklich theoretisch ganz viel zu und empirisch fast nichts.
Corinne, du bist ja sehr erfolgreich auch im Einwerben von Drittmitteln. Hast du vielleicht für andere ECS im DZBG Tipps für Antragstellungen und das Einwerben von Fördermitteln, um diese sehr wichtige klinische Forschung auch zu unterstützen?
Meinst du im Rahmen jetzt von DZBG-Anträgen oder?
Ich finde generell, man kann immer dazu lernen, Drittmittel einzuwerfen. Ganz generell.
Ich glaube, das gilt sowohl generell als auch fürs DZPG, was ich als total, ja, schon auch während so des Arbeitens an einem Antrag als total stimuliert und so empfunden habe, ist, sich zu vernetzen und das mit anderen gemeinsam zu machen und verschiedene Expertisen, sei das inhaltlich oder methodisch, zusammenzubringen. Ich glaube, so kann man eben, erstens wird so ein Antrag noch besser, wenn man so unterschiedliche Expertisen mit einbringt. Und so aus persönlicher Erfahrung, es macht auch einfach ein bisschen mehr Spaß, zusammen sowas zu erarbeiten und an was zu schreiben, als nur allein im stillen Kämmerlein zu sitzen. Das ist vielleicht auch so eine persönliche Vorliebe, aber es ist irgendwie total stimulierend und es macht auch Spaß. Vielleicht das als Tipp, sich da Leute zu suchen, die auch Lust auf das Thema haben.
Sehr gutes Stichwort. Wenn man das jetzt hört und sich denkt, Corinne ist super, ich will unbedingt mit ihr zusammenarbeiten, wie kontaktiert man dich am besten? Einfach deinen Namen in eine Suchmaschine eintippen und dir eine E-Mail schreiben? Oder was ist dir am liebsten?
Total gern per E-Mail. Man findet, also wenn man meinen Namen eingibt, findet man auf jeden Fall meine E-Mail-Adresse.
Und könnte man dich auch beim Jahrestreffen oder beim ECS-Kongress vielleicht antreffen?
Klar. Nächstes Jahr haben wir ja den ECS-Kongress bei uns am Standort in Mannheim.
Ja, also das wäre dann die perfekte Gelegenheit.
Habt ihr schon die Daten?
Also der wird stattfinden ungefähr wie eigentlich auch die letzten beiden, nämlich vom 22. bis 24. Februar, Montag bis Mittwoch. Der Dienstag, das wird ein voller Tag sein, und der Montag und Mittwoch, das wird so geplant sein, dass man da vorher anreisen und am Mittwochmittag auch wieder abreisen kann. Und ja, wir freuen uns total drauf und hoffen, dass ganz viele ECS von den anderen Standorten nach Mannheim kommen werden.
Super.
Ja, da freuen wir uns.
Ist im Kalender eingetragen.
Das war schon wieder die heutige Folge von Inside DZBG Mind Matters.
Danke dir.
Danke euch.